Unser Gesprächspartner heute ist Mike Hager. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Danke,
Danke.
dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Bei der Hans-Seidel-Stiftung war ich so noch nie im Podcast. Ist mir eine große Ehre.
Kurz zu deiner Person. Du bist Radiomoderator, Unternehmer, Comedian und seit einiger Zeit auch Autor. Du hast mittlerweile drei Bücher schon rausgebracht. Alle drehen sich im Groben und Ganzen drum, wie man erfolgreich wird, würde ich sagen,
Ja,
oder? Ja.
genau.
Bekannt geworden bist du durch deine Figur dem Studiotechniker Nullinger beim
Oui.
Radiosender Antenne Bayern.
Ist immer bei mir, immer dabei.
Seitdem ist viel passiert. Du hast die Geschichte, glaube ich, schon ein, zwei, vielleicht auch dreimal erzählt. Aber vielleicht kannst du es noch mal kurz überreißen, wie du vom Burm aus Niederbayern übers Radio zum Spiegel-Bestseller-Autor geworden bist.
Ja, ich habe da echt eine ganz, ganz lustige Geschichte hinter mir, die am Anfang natürlich gar nicht so lustig war, weil so roundabout vor 20 Jahren hatte ich zwei große Probleme. Mein Konto war sehr schlank und mein Körper war sehr dick. Also Konto minus 35.000 Euro und Körper, naja, so bei 126 Kilo habe ich aufgehört, mich zu wiegen. Ich werde dann, schätze ich mal, schon 135 Kilo gehabt haben, bevor ich dann so über einen Zeitraum von 1,5 Jahren 50 Kilo abgenommen habe.
Perfekt.
Und nicht ganz so schnell ging es mit den Finanzen. Da habe ich ein paar Jahre länger gebraucht. Ich habe es mal so überschlagen. Ich werde so ungefähr nach 7 Jahren von diesen minus 35.000 bei, das klingt immer so großkotzig, ne, bei der ersten Million gewesen sein. Aber es ist halt wirklich so. Und ich sage das auch deswegen so offen, weil ich ganz vielen Menschen, eben die vielleicht jetzt in einer finanziell nicht so privilegierten Situation sind, Mut machen möchte. Und zwar Mut machen möchte, dass jeder es schaffen kann, sich in Deutschland ein Vermögen aufzubauen. Wohlgemerkt, nicht über Nacht. Ja, nicht reich in 2 Wochen, Sixpack in 3 Tagen.
Das wäre schade.
Wäre zu schön, um wahr zu sein. Und die meisten Dinge, die zu schön, um wahr zu sein sind, sind weder schön noch wahr. Muss man auch dazu sagen, gerade im finanziellen Bereich, wenn einem Menschen ganz viel versprechen, wie schnell du ganz viel Geld verdienst. Aber wirklich so über den Verlauf von 7, 10, 12, 15 Jahren kann man finanziell extrem viel erreichen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe es Gott sei Dank inzwischen schon sehr vielen Menschen zeigen dürfen. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen so den Erfolg des Buches ausgemacht hat, dass Menschen das als inspirierende Geschichte sehen und sich dann auf den Weg machen. Weil das ist am Schluss immer der Unterschied zwischen gar nichts erreichen und alles erreichen. Sich einfach auf den Weg zu machen. Wer einen Marathon laufen will, muss halt erstmal in den Laden gehen und sich die Schuhe kaufen. Wer es nicht mal bis zum Schuhe kaufen schafft, wird danach wahrscheinlich auch den Marathon nicht laufen. Außer er ist aus Äthiopien und macht es barfuß. Das ist aber vielleicht dann eine andere Geschichte.
Ja, das ist halt immer die Sache mit dem Anfangen.
Ja.
Es ist leider nicht immer so leicht. Also man
Ja.
denkt, es ist nicht so leicht. Also mich schreckt das immer so ein bisschen ab und ich denke mir immer, wo soll ich anfangen?
Ja, im finanziellen Bereich gibt es tatsächlich gibt's so ganz einfache kleine Kniffe. Zum Beispiel, was ich immer mache, ich sage den Menschen, hey, nimm den folgenden Satz, Doppelpunkt, ich gebe keinen Fünfer mehr her. Und merk dir diesen Satz und lebe nach diesem Satz und gib einfach keinen Fünfer mehr her. Dann sagen die Menschen, was soll ich denn mit den Fünfern machen? Naja, die haust zum Beispiel einfach in eine Schuhschachtel zu Hause oder in einen Krug oder in ein Glas rein, irgendwo, wo es schön dunkel ist, weil diese Fünfer, was die wenigsten wissen, wenn es nachts das Licht ausgeht und es ganz dunkel wird, dann vermehren die sich und karnickeln fröhlich vor sich hin. Und irgendwann nach ein paar Monaten schaust du da rein und sagst, was ist denn da los? Wo kommen denn die ganzen Fünfer her? Und das ist wirklich so interessant, weil ganz viele Menschen, die ich inzwischen begleiten durfte und die auch mein Buch gelesen haben, sagen, oh, ich habe es nie geschafft zu sparen. Und dann sagst du ihnen, hey, gib einfach keinen Fünfer mehr her. Und dann schreiben die mir nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und sagen, hey Mike, das sind jetzt 1.500 Euro. Das ist so meistens das, was in einem Jahr zusammenkommt, so zwischen 1.300 und
Wahnsinn,
1.700
das ist
Euro.
echt krass. Das ist ein Urlaub.
Ja, und der Fehler wäre, das dann für einen Urlaub zu benutzen, aber dazu gleich mehr. Und dann sagen die immer, und das Krasse ist, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Du merkst es nicht, dieses Geld fehlt dir nicht. Du kannst dann auch übrigens noch den zweiten Schritt machen. Du kannst von allem, was reinkommt, am Anfang des Monats gleich 10% auf ein anderes Konto überweisen. Du wirst merken, dass auch dieses Geld dir nicht fehlt. Und ja, mit diesen Fünfern, das ist ja dann wirklich so, wenn die Menschen hergehen und sagen, boah, jetzt habe ich Fünfer, jetzt kann ich mir einen Urlaub davon leisten. Nein, nein, keinen Urlaub kaufen. Diese Fünfer sind ein Geldgenerator. Das ist ein Haufen Geld, der irgendwann immer größer wird. Und solche Geldhaufen haben es an sich, dass sie Geld magisch anziehen. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich so diesen Ausdruck von der Oma oder vom Opa, der Teifisch heißt immer auf den größten Haufen.
Ja. Ja,
den Reichen wird dann immer noch das Geld nachgeschmissen. Die eh schon eine Million haben, kriegen dann noch das Upgrade in die Business Class und dann gewinnen die noch im Lotto und alles Mögliche. Und schlussendlich geht es aber tatsächlich immer darum, Geld zieht Geld an. Und wenn du es schaffst, dir einen ersten kleinen Geldhaufen zu basteln, klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß, dann wird dieser Geldhaufen Geld in dein Leben ziehen. Im Englischen gibt es diesen Satz, scared money doesn't make money. Das ist genau das. Wenn du jemanden hast, der sagt, oh, an der Börse mal 1.000 Euro investieren, weil ich bin eh schon so ein Reich, da investiert ihr die 1.000 Euro und hol 5.000 raus. Und einer, der sagt, oh Gott, ich habe gar nichts, ich nehme meine letzten 1.000 Euro und investiere die an der Börse, der verliert. Ja, weil du tatsächlich, wenn du da zu ängstlich reingehst und nicht so nach und nach mal Geldhaufen baust, und einer der besten Geldhaufen ist dieser mit den Fünfern, dann schaffst du es nicht, Geld in dein Leben zu ziehen. Aber im Umkehrschluss schaffst du es, mit so einem Haufen sehr schön Geld in dein Leben zu ziehen.
Eigentlich eine simple,
ja.
Eine simple Lösung.
Das ist wirklich
sehr simpel. Auch meine Frage. Was macht man denn jetzt, wenn man so wie ich einfach Mitte 20 ist, hat jetzt nicht viel auf der Seite? Wie kann man da zu Geld kommen? Also ich meine, die Frage stelle ich mir ja fast jeden Morgen, wenn ich aufwache und zur Arbeit fahre. Aber wie könnte man das wirklich umsetzen?
Also grundsätzlich geht es immer mal erst um die drei großen Hebel. Ich sage das ja gebetsmühlenartig immer wieder, aber das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Du hast den einen Hebel, der heißt Einnahmen erhöhen. Zu den Einnahmen gehört übrigens auch das Einkommen. Einnahmen erhöhen kann man auch, indem man Gerümpel bei eBay verscherbelt oder indem man Zeitungen austrägt oder indem man Menschen was beibringt und Nachhilfe gibt. Und im Idealfall gibt man nicht einem Nachhilfe, sondern 10 gleichzeitig über Zoom und jeder zahlt 10 Euro. Dann machst du nämlich nicht 10 Euro die Stunde, sondern 100. So ein bisschen am Rande. Dann kannst du und solltest du die Ausgaben verringern. Ausgaben verringern ist zum Beispiel weniger in den Urlaub fahren oder mit dem Fahrrad in den Urlaub fahren, statt auf die Malediven zu fliegen oder in eine kleinere Wohnung zu gehen, weil man muss vielleicht nicht auf 80, 90, 100 Quadratmetern wohnen, sondern vielleicht reichen am Anfang auch nur 20 oder 30. Sowieso auf dem Auto verzichten, stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Ich habe heutzutage übrigens kein Auto. Ich fahre mit dem Fahrrad. Und wenn ich ein Auto brauche, leihe ich mir eins. Und dann mit diesem Geld, Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern, was dann übrig bleibt, kannst du investieren. Und wer sinnvoll investiert, kann relativ easy langfristig gesehen auf irgendwas um die 9% kommen. Mit Immobilien geht sogar ein bisschen mehr an Rendite. Und da kannst du, wenn du diese drei Hebel sehr nachhaltig betätigst, dir was aufbauen. Und ein ganz wichtiger Punkt daran ist, dass du dein Geld vor dir selbst in Sicherheit bringst. Und dein Geld bringst du vor dir selbst in Sicherheit, indem du dir ein kleines System baust, und zwar ein Kontensystem. Mehrere Konten, und immer wenn bei deinem Hauptkonto was reingeht, geht zum Beispiel 10% von all dem auf ein anderes Konto. Diese 10%, dieses andere Konto, fasst du im Idealfall nie wieder an. Mhm. Das ist so die große Form von ich gebe keinen Fünfer mehr her. Das ist ein weiterer großer Geldgenerator, der Geld in dein Leben zieht. Und wenn du nur dieses eine Kontensystem baust, zu sagen, hey, ein Haupteingangskonto und eins, auf das 10% draufgehen, dann wirst du schon sehr viel erreichen. Wenn du dir dann nebenher noch ein Urlaubskonto, ein Investitionskonto, ein Spendenkonto, ist auch sehr wichtig, zu spenden und was zurückzugeben, weil je mehr du gibst, desto mehr kommt zu dir zurück, auch wenn es komisch klingt. Und so kann man sich ein System aufbauen, das dafür sorgt, dass man auf seinem Hauptkonto sich immer denkt, ich habe eigentlich gar nichts drauf, ich glaube, ich kaufe mir das Paar Schuhe doch lieber nicht, in Klammern, das Geld ist halt auf den anderen Konten, in Klammern vor dir selbst in Sicherheit gebracht. Und dieses System ist ein System, was dir dabei hilft, dir weiter ein Vermögen aufzubauen. Und dann eben sinnvoll zu investieren. Und investieren, da gibt es ganz viele Dinge, die man richtig machen kann.
Das ist nämlich, finde ich, der nächste Punkt, weil also das mit den, also zum Beispiel, ich kann es nur mal für mich reden, aber sparen auf andere Konten, ja, mache ich, aber da liegt Geld rum. So, alles wird immer teurer, man geht einkaufen, man zahlt immer mehr und mehr und das Geld wird ja quasi weniger, auch wenn es nur rumliegt, weil ja alles teurer wird. Also wie investieren?
Also im Idealfall tatsächlich, da würden wir jetzt Menschen ansprechen, wenn du von dem in Anführungszeichen Problem, also von dem Luxusproblem redest, dass viel Geld rumliegt.
Also dann, viel in Anführungszeichen.
Dann ist es natürlich sinnvoll, in eine Immobilie zu investieren. Und zwar nicht in irgendein Haus draußen am Land, für das ich mich bis ans Ende meiner Tage verschulde, um selber da zu wohnen, sondern im Idealfall in einer Gegend, wo Menschen wohnen wollen, in vielleicht als allererstes eine Wohnung, die ich vermiete. Das ist ein ganz klassisches Investitionsprojekt und Objekt. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier 100.000 zum Beispiel auf dem Konto, die mir die Inflation wegfrisst, dann kannst du hergehen und kannst sagen, hey, ich kaufe mir eine Immobilie für 100.000 Euro, nehme die 100.000 Euro von der Bank auf, dann hast du nämlich ein Darlehen von 100.000 Euro, das dem Guthaben von 100.000 Euro gegenübersteht. Und das Darlehen, da hilft dir beim Abzahlen die Inflation mit, so wie die Inflation natürlich schädlich wirkt auf dem Konto, wo die 100.000 Euro sind. Und so kannst du das ein bisschen ausgleichen. Und wenn du jetzt sagst, ja, 100.000 Euro habe ich nicht, das ist halt das Schöne an Immobilien. Wenn du heute 100.000 Euro in Aktien investieren möchtest, brauchst du 100.000 Euro. Hm. Wenn du heute 100.000 Euro in eine Immobilie zur Vermietung investieren möchtest, reicht es, wenn du dir vielleicht 10.000 Euro oder 20.000 Euro zusammensparst. Hm. Vielleicht sogar nichts, wenn dich Eltern mit einer Bürgschaft unterstützen oder es vielleicht anderes schon gibt, was du zur Verfügung hast, was du benutzen kannst als Eigenkapital. Und dann eben herzugehen und zu sagen, hey, ich habe 10.000 Euro zusammengespart, hole mir 90.000 Euro von der Bank und finanziere mir damit eine Immobilie zur Vermietung, das ist der erste Schritt. Und wenn du dann jedes Jahr wieder ein bisschen Geld zusammensparst und nach einem, zwei oder drei Jahren wieder die nächste kleine Wohnung kaufst, nach einem, zwei oder drei Jahren mit zusammengespartem Eigenkapital wieder die nächste kleine Wohnung kaufst, dann kommst du tatsächlich, und es klingt komisch, es ist aber so, du kommst am Multimillionärsdasein nicht vorbei. Nicht in 5, 6, 7 Jahren, aber in 10, 12, 15, 20 Jahren schon fast im Blindflug.
Aber ist es dann, wäre es ratsam, also, oder wenn man jetzt, man sagen wir mal, man hat 20.000 Euro, die man hat auf der Seite und das ist alles, was man besitzt, damit kann man sich ja keine Wohnung kaufen, oder? Also zumindest nicht in München, oder ist es auch, kommt es gar nicht so auf München an, kann man auch sagen, man kauft sie in Berlin oder in Nürnberg, lohnt sich das da auch?
Also in Berlin halte ich jetzt persönlich nichts davon, weil die sprechen ja von Sachen wie Enteignung und so. Das mag ich als jemand, der Immobilien hat, nicht so gern. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen Augsburg oder Nürnberg, also es gibt schon andere schöne Städte auch neben München. Und auch in München kannst du günstige Wohnungen finden. Ne? Also wenn du zum Beispiel beim Spazierengehen mitkriegst, dass die ältere Dame, der du jeden Tag begegnest, eine kleine Wohnung hat und da ist ein Mieter drin, der sie sehr ärgert oder die Wohnung muss jetzt renoviert werden und die sagt, nein, eigentlich mag ich es nur noch loswerden. Dann sagst du, sie, können wir uns drüber unterhalten, mich würde die Wohnung interessieren, weil so kannst du nicht nur unter Umständen, sondern mit Sicherheit auch in München eine günstige Wohnung finden und dann gehst du zur Bank und sagst, nimm vielleicht nicht die ganzen 20.000 Euro als Eigenkapital, sondern wenn es die Bank zulässt, auch ein bisschen weniger, um ein bisschen Reserve zu behalten, für wenn in der Wohnung mal was zu renovieren ist oder mal was kaputt geht. Aber dann herzugehen und zu sagen, mit vielleicht 15.000 Euro nehme ich mir ein Darlehen auf von der Bank und kaufe damit eine Wohnung. Somit legst du den ersten Grundstein in Richtung finanzieller Freiheit. Und das Schöne ist, wenn du dir heute überlegst, ich möchte jeden Monat 100 Euro zur Seite legen, dann wirst du vielleicht nächsten Monat eine Ausrede finden, das diesen Monat ausnahmsweise nicht zu machen. Und dann schläfst du dreimal und es sind 5 Jahre vorbei und du hast die 100 Euro nie zur Seite gelegt. Wohingegen, wenn du ein Darlehen bei der Bank hast, das du jeden Monat bedienen musst, der sich zusammensetzt aus Zins und Tilgung, dann wirst du zur Bank nicht sagen, diesen Monat schaffe ich es nicht. Was aber dazu führt, weil der Tilgungsanteil ja das Geld ist, was du sozusagen in die Sparbüchse der Wohnung steckst, was dazu führt, dass du nach 10, 20 Jahren da plötzlich einen Haufen Geld auf die Seite gespart hast und die Wohnung ist im Idealfall sogar noch mehr wert geworden, was du sonst nicht auf die Seite gespart hättest.
Das ist immer dieses Trau dich, ne?
Trau dich, genau. Das ist, und die Menschen wiegen sich in Sicherheit und glauben, wenn das Geld auf dem Bankkonto liegt, dann kann nichts passieren. Das Gegenteil ist der Fall. Das Geld wird von der Inflation weggefressen.
Ja.
Und wenn du stattdessen dieses Geld hernimmst und investierst, bist du sicherer unterwegs, als wenn du das Geld rumliegen lässt.
Das stimmt.
Aber jetzt mal für Leute, die nicht gerade 20.000 Euro rumliegen haben, was würdest du... ich weiß nicht, Jugendlichen, die gerade in ihrer Ausbildung sind oder junge Studenten raten, die noch kein festes oder großes Einkommen haben.
Ja, ohne Polster.
Ja, ich würde definitiv sofort einen ETF-Sparplan starten. Also ich würde Exchange Traded Fund ist ja die Langform von ETF. Exchange ist die Börse, traded gehandelt, Fund ist Fonds, ein an der Börse gehandelter Fonds. Und so ein ETF kann zum Beispiel ein Nasdaq-ETF sein. Nasdaq ist die amerikanische Technologiebörse. Da sind Unternehmen drin wie Tesla, wie Facebook, wie Alphabet, was früher Google war. Also diese ganzen, Amazon ist damit drin, diese ganzen Firmen, die wir jeden Tag benutzen, uns an diesen Firmen zu beteiligen, über einen Nasdaq-ETF zum Beispiel, ist eine sehr schöne Möglichkeit. Und bei den meisten Banken kannst du so einen ETF-Sparplan, indem du sagst, hey, jeden Monat möchte ich für einen gewissen Anteil an Geld ETFs kaufen, kannst du starten schon ab 25 Euro. Und wenn du da hergehst und startest mit 25 Euro einen ETF-Sparplan und nimmst von jeder Gehaltserhöhung, von jeder Einkommenserhöhung einen Prozentsatz her, der so hoch wie möglich ist, und stockst damit den ETF-Sparplan auf, sodass der irgendwann mal bei 100, bei 150, bei 300, bei 500 ist, dann wird dich das durch den Zinseszinseffekt, wenn du das 20, 30, 40 Jahre machst, was ja easy ist, wenn du mit 20 anfängst, kannst du mit 60 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ein Millionenvermögen blicken, also ein Vermögen von über 1 Million in Form von Wertpapieren.
Das hört sich gut an.
Aber würdest du sagen, man braucht richtig Ahnung, um mit sowas zu starten, oder einfach Mut, einfach trauen und einfach mal machen? Und oder
bei ETF schon, oder?
Ja, also Mut ist wichtiger als Ahnung vorneweg, wobei ich sage schon immer, du solltest nur in Sachen investieren, mit denen du dich auch auskennst und mit denen du dich auch beschäftigt hast. Aber es ist jetzt nicht so schwierig, sich einen ETF-Sparplan aufzubauen. Also zum Beispiel, du findest ohne weiteres einen Nasdaq-ETF, einen S&P 500 ETF, das ist der amerikanische Breitenwert. Dann findest du einen Eurostoxx 600 ETF, da sind die 600 wichtigsten europäischen Börsenwerte drin, da ist auch Adidas und BMW und alle Unternehmen, die im DAX sind, mit drin. Und wenn du dir da so eine kleine Mischung machst, die Mischung muss gar nicht perfekt sein, bist du immer noch besser aufgestellt, als wenn du gar nichts machen würdest.
Ja, das ist wie 10 Minuten am Tag Sport, ist besser als gar nichts, ne?
Genau.
Wir haben ja auch viel über Immobilien geredet und ETFs. Was ist denn mit Kryptowährungen? Das ist ja auch so ein Thema, also wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze und wir wieder überlegen, wie wir morgen zum Millionär werden können, dann reden wir auch über Kryptowährungen.
Das ist immer das, wie wir morgen zum Millionär werden können. Ich möchte es an der Stelle mal ganz kurz sagen, ne? Das ist wirklich, du hast die Wahl zwischen einem Sprint, bei dem sehr sicher ist, dass du ihn nicht gewinnst, und einem Marathon, bei dem sehr sicher ist, dass du ihn zumindest zu Ende bringst und damit für dich selber schlussendlich auch gewinnst. Also Millionär werden, Kryptowährungen. Ja, ich finde Kryptowährungen super interessant. Mhm. Ich habe meine ersten Bitcoins nicht mit 2013, sondern im Jahr 2013 gekauft. Ich habe mich da schon sehr früh damit auseinandergesetzt. Mache heute das tatsächlich auch fast tagtäglich, mich mit dem Bereich Kryptowährungen und vor allem NFTs auseinanderzusetzen. Würde ich heutzutage in eine diversifizierte Finanzaufstellung oder so wie du diversifiziert deine Finanzen aufstellst, würde ich unbedingt mit dazu nehmen. Also da gehören für mich ETFs dazu, da gehören Immobilien dazu, da gehört ein Kontensystem dazu, da gehört auch ein bisschen Gold dazu, so als Sicherheit, und da gehören Kryptowährungen dazu. Die zwei größten Kryptowährungen sind Bitcoin und Ether, sind sehr unterschiedlich, ist ein bisschen wie Burger und eine Cola. Bitcoin ist in erster Linie für die Wertaufbewahrung und um wirklich weltweit sehr frei auf dein aufbewahrtes Geld zugreifen zu können. Und Ethereum, also Ethereum ist die Blockchain, Ether ist die Währung. Ether hat immer mehr Anwendungsbereiche, zwei große. Das eine ist DeFi, also dezentralisierte Finanzdienstleistungen. Alles, was Banken heutzutage mit Personal machen, wird immer mehr automatisiert auf der Blockchain stattfinden, somit viel günstiger und mit Zinsen, die man da tatsächlich noch bekommen kann. Und das andere ist der Bereich NFTs, Non-Fungible Tokens. Das sind sozusagen digitale Besitzzertifikate. Du kannst eben so wie früher ein JPEG runtergeladen, Right-Click Save As, ne, speichern unter. Heute kannst du dieses JPEG besitzen oder ein Musikstück besitzen oder ein Video besitzen über NFTs. Non-Fungible Tokens. Tokens sind nicht fungible Tokens. Mhm. Fungibel ist was austauschbar ist. Ein Hunderter ist austauschbar mit einem anderen. Nicht fungibel sind Unikate. Ein Einfamilienhaus kannst du nicht einfach mit einem anderen Einfamilienhaus eintauschen. Mhm. Und wenn du sagst, dieses Video ist auf der Blockchain, wurde von einem Künstler zum Beispiel erschaffen und hast du ihm abgekauft, indem du Geld auf seine Wallet überwiesen hast und er dir dafür den NFT geschickt hat, damit ist jetzt sozusagen digitaler Besitz möglich. Ganz viele von den Zuhörern spielen vielleicht Fortnite, da kennt der ein oder andere das, dass du Fortnite-Skins zum Beispiel kaufst und so eine Fortnite-Skin ist schlussendlich nichts anderes fast als ein NFT von diesen Fortnite-Skins. Das sind ja keine Unikate, da kannst du auch ganz viele davon kaufen. Aber schlussendlich kannst du dir das so vorstellen. Du kaufst so eine Fortnite-Skin, nur dass diese Fortnite-Skin keinen großen Sinn hat, außer dass sie halt gut aussieht. Beim NFT gibt es diverse Sachen, die mit dranhängen. Das kann eine Eintrittskarte sein, der kann sogar Geld produzieren, wenn das hinterlegt ist. Also NFTs sind sehr interessant, aber du kannst dir das eben vorstellen, wie wenn du dir eine Fortnite-Skin kaufst, nur dass praktisch öffentlich beweisbar auf der Blockchain hinterlegt ist, dass diese spezielle Fortnite-Skin dir gehört.
Also wir hatten vorhin ein Beispiel von Kate Moss, die das gemacht hat. Das ist ja ein bewegtes Bild und das besitzt jemand.
Genau. Kate Moss hat wahrscheinlich irgendwie eine, keine Ahnung, Tausender Edition oder so gemacht von einem NFT und jemand, der diesen NFT hat, von denen gibt es dann wahrscheinlich nur 1000, besitzt einen von diesen 1000 und wenn Kate Moss schlau ist, hat sie eine Utility dahinter gepackt, sodass zum Beispiel jemand, der diesen NFT besitzt, bei ihrer nächsten Parfümkollektion zum Beispiel ein Sammlerfläschchen dafür kriegt oder günstiger kaufen kann oder. Da gibt es ganz viele Spielarten, die jetzt gerade so daherkommen, dass so ein NFT eben für den Besitzer auch Sinn hat. Also gerade Musiker, andere Künstler, die zum Beispiel der DJ Blau, kennt vielleicht der eine oder andere, geschrieben 3 Lau, sehr bekannter DJ, hat zum Beispiel jetzt seine Musik als NFT herausgebracht. Und du bist an den Tantiemen für diese Musik über diese NFTs beteiligt, hat da extra sogar eine Firma gegründet dafür. Da gibt es ganz viele geile Sachen. Steve Aoki ist ein großer NFT-Sammler. Snoop Doggy Dogg, Shizzle the Whizzle in the Schnizzle, ist einer der größten NFT-Sammler überhaupt. Der hat richtig teure NFTs im Millionenwert. Gary Vee hat sehr viele NFTs. Also das ist ein Riesending tatsächlich inzwischen.
Ja, aber das ist ja ist das überhaupt relevant jetzt für uns oder unsere Zuhörer, weil wer würde jetzt ein Bewegtbild von mir kaufen?
Naja, also...
Dir vielleicht nicht, oder?
Ja, eben, deswegen meine ich ja.
Naja, vielleicht würde jetzt von dir jemand kein Bewegtbild kaufen, aber du würdest vielleicht von jemandem, von dem du Fan bist,
okay,
was kaufen.
Ja, natürlich, ja? Jetzt...
Na, und da, also das gibt es schon zu Genüge und das wird immer mehr werden. Ich glaube zum Beispiel, dass in Zukunft auch alle Formen von Tickets über NFTs stattfinden werden. Also FC Bayern Stadion-Ticket, Ed Sheeran-Ticket, weil das löst ein ganz großes Problem. Du kannst in so einem NFT hinterlegen, dass bei jedem Weiterverkauf zum Beispiel 10, 20, 30, 40 Prozent an den gehen, der den NFT rausgegeben hat. Und das ist das größte Problem, was heutzutage Veranstalter haben. Ed Sheeran-Ticket für 50 Euro gekauft, für 500 Euro auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. Ed Sheeran sieht von den 450 Euro Gewinn gar nichts. Wenn das Ticket ein NFT ist, kannst du hinterlegen, dass Ed Sheeran bei jedem Verkauf einen Prozentsatz kriegt und das löst das große Problem des Schwarzmarktes. Und deswegen werden in Zukunft, in ferner Zukunft, ich schätze mal so in 5 bis 10 Jahren, ganz viele, wenn nicht sogar alle Tickets NFTs sein.
Das ist aber spannend. Habe ich jetzt gerade eben noch nie von gehört, ehrlich gesagt.
Nicht in dem Wahnsinn. Nee. Spannend, diese ganzen verschiedenen Sachen, in die man investieren kann. Jetzt wollte ich aber nochmal zurückgehen zu, wie überwindet man denn, innerer Schweinehund ist es ja nicht ganz, aber bei vielen Leuten hakt es ja. Du coachst ja ganz viele Leute. Was ist deren Problem immer am Anfang? Wo arbeitest du dann mit denen?
Das größte Thema ist tatsächlich, dass Menschen Glaubenssätze im Laufen haben. Und im allerschlimmsten aller Fälle erkennen sie die Glaubenssätze nicht. Also wenn sie zum Beispiel von ihren Eltern, und es kann auch unterschwellig sein, mitbekommen haben, dass reiche Menschen schlecht sind und dass, wie ich zum Beispiel mal bei Facebook gelesen habe, jedes Vermögen auf einem Verbrechen aufgebaut ist. Ja, wenn das dein Glaubenssatz ist, der unterschwellig läuft, dann wirst du, die wir unterschwellig alle irgendwie gute Kinder für unsere Eltern sein wollen. Wenn deine Eltern sagen, Reiche sind schlechte Menschen, wird alles in dir dafür oder dagegen arbeiten, reich zu sein. Ja. Und wenn eben unterschwellig eingebaut ist, dass es sich nicht gehört, Geld zu haben, dass es sich nicht gehört, reich zu sein oder dass es überhaupt schon, ich meine, du kannst ja mal in dich reinhören, wenn ich sage, reich zu sein, was bewegt sich da bei dir innerlich? Oder wenn ich sage, ich liebe Geld, was bewegt sich da? Da gibt es ganz viele Menschen, die sagen, das kann man doch jetzt so nicht sagen, dass man Geld liebt. Doch, weil ich liebe Freiheit und Geld ist für mich gedruckte Freiheit. Geld zu haben ist die Freiheit zu einem Chef, der einem auf die Nerven geht, zu sagen, Sie, Chef, ich glaube, ich probiere es mal ohne Sie. War eine schöne Zeit mit Ihnen. Tschüss. Und ist auch die Freiheit, dahin zu reisen, wo du möchtest und zu reisen, wie du möchtest. Nur wenn es in dir verankert ist, dass eben Reiche schlechte Menschen sind, dann wird alles in dir immer daran arbeiten, nicht reich zu werden, weil du willst ja kein schlechter Mensch sein, dir gegenüber nicht und anderen gegenüber nicht. Was auch ganz schwierig ist, ist zum Beispiel, wenn Menschen neidisch und missgünstig sind. Du kannst dir immer merken, Fülle zieht Fülle an und Mangel zieht Mangel an. Und wenn du Fülletätigkeiten nachgehst, ziehst du mehr Fülle in dein Leben. Wenn du, Fülletätigkeit Nummer 1, großzügig bist, anderen Menschen Trinkgeld gibst, spendest, anderen Menschen hilfst, für sie da bist, ihnen auch Geld gibst, vielleicht zu Zeiten, wo du selber denken würdest, ich habe eigentlich selber gar nicht so viel Geld, dann sagst du deinem Unterbewusstsein, hey, ich habe so viel Geld, das ist zum Beispiel das Thema Spenden, ich habe so viel Geld, dass ich anderen schon was abgebe, das wird mehr Geld in dein Leben ziehen, weil du eben in ein Mindset, heißt es immer so schön neudeutsch, in eine innere Einstellung der Fülle reingehst. Wenn du stattdessen in Mangel reingehst, in Missgunst, in ich gönne dem seinen Porsche nicht, was sagst du dann? Du sagst dir selber, ich habe keinen Porsche, du manifestierst also das, ja, du wirst auch weiterhin keinen Porsche haben, weil du sagst dir immer, ich habe keinen Porsche, ich habe keinen Porsche, ich habe keinen Porsche. Das sagst du dir damit, dass du dem anderen seinen Porsche nicht gönnst und du sagst dem Universum, dass der was hat, was du nicht hast und an was es dir eigentlich mangelt. Ja, also ist es eine Mangeltätigkeit, die weiteren Mangel nach sich zieht. Auch nicht zu spenden, nicht großzügig zu sein, anderen nichts zu geben. Ich habe mal mit einer Dame gesprochen, die verdient echt gutes Geld. Und ich sage, hey, spendest du eigentlich? Sagt sie, nee, ich spende erst mal dann, wenn ich mehr Geld habe. Sag ich, also erstens hast du schon ganz viel Geld. Und zweitens, das ist ganz oft so dieser zweite Schritt vor dem ersten. Erst wenn ich Geld habe, spende ich. Andersrum funktioniert. Wenn du spendest, hast du danach mehr Geld. Erst wenn ich einen schlanken Körper habe, gehe ich ins Fitnessstudio. Nee, erst wenn du ins Fitnessstudio gehst, hast du einen schlanken Körper. Erst wenn ich glücklich bin, finde ich einen Partner. Erst wenn ich einen Partner finde, bin ich glücklich. Nein, wenn du glücklich bist und das ausstrahlst, findest du schnell einen Partner. Und diese wirklich sich zu merken, Fülle zieht Fülle an, großzügig sein, anderen was abgeben, zu spenden, Mangel zieht Mangel an und Mangeltätigkeiten nicht nachzugehen, nicht neidisch und missgünstig zu sein und nicht an seinem Geld festzukrallen, sondern sagen, hey, ich bin großzügig und großzügig meint übrigens nicht großzügig gegenüber sich selber sein und sich das nächste Paar Schuhe oder das nächste große Auto. Ja, ne? Ja.
Das zu einfach.
Wenn man das macht, dann wird es tatsächlich ganz einfach.
Ja, super. Also ich finde sogar, das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Schlusswort,
ja.
Mit dem wir unsere Hörer und Zuhörerinnen entlassen können. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde gerne nochmal alle darauf aufmerksam machen, dass die Stiftung auch Seminare zum Thema Finanzen hat, für junge Leute, wir haben Finanzen für Frauen, allgemein Finanzen. Wir haben auch einen super Artikel auf unserer Homepage mit der Sophia Hufnagel, die ein paar Tipps gibt, wie man Geld sparen kann, sich ein kleines Vermögen anschaffen kann und ja, also Mike, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr schön, sehr interessant.
Super spannend.
Und,
also wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf Insta oder Facebook und ansonsten würden wir uns jetzt verabschieden.
Ja, und ich möchte vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen noch den einen letzten Satz mitgeben. Einfach zu merken, spare Geld und kauf dir Einkommen.
Ach ja, und Geld allein ist auch eine Lösung. Dein Buch,
ja.
Spiegel Bestseller, ist erhältlich überall.
Ist überall erhältlich, wo es Bücher gibt, kriegst du auch bei Amazon überall. Geld allein ist auch eine Lösung und Mike Hager ist mein Name. Genau. Nur für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben.
Vielen Dank, war ein super Gespräch.
Dankeschön, war schön bei euch.